Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Heute wagen wir mal wieder einen Blick in die Zukunft, denn Technologie ist nicht nur spannend, sie kann vor allem ein echter Gamechanger oder noch mehr Lebensveränderer sein.
Ja, hier ein aktuelles Beispiel. 12 lange Jahre war Gerd-Jan Oskam an seinem Rollstuhl gefesselt. Bei einem Fahrradunfall hatte er sich am Rückenmark verletzt und war querschnittsgelähmt, spürte seine Beine nicht mehr. Dass er jetzt wieder laufen lernt, verdankt er einem Team von französischen und Schweizer Neurowissenschaftlern. Und so fühlt es sich für ihn an.
Innerhalb von 5 bis 10 Minuten konnte ich meine Hüfte kontrollieren, als wäre alles natürlich. Das war für alle ein sehr gutes Ergebnis.
Oskam ist ein Testpatient. Dem Niederländer wurden 3 Implantate eingepflanzt, 2 in den Kopf und 1 in die Hüfte. Und jetzt kann er sogar langsam wieder Treppen laufen. Das ist wirklich beeindruckend zu sehen. Wie das funktioniert, erklärt Grégoire Courtine, Professor für Neurowissenschaften.
Wir zeichnen elektrische Signale im Kopf auf, die vom Gehirn erzeugt werden. Diese Signale entschlüsseln wir mit einer künstlichen Intelligenz. Eine andere künstliche Intelligenz stimuliert dann das Rückenmark und führt so die Bewegung aus.
Es handelt sich dabei um eine Gehirn-Computer-Schnittstelle, die über dem Teil des Gehirns implantiert wird, der für die Bewegung der Beine verantwortlich ist. Einfacher gesagt, stellen Computerprogramme die Kommunikation wieder her, die beim Unfall unterbrochen wurde. Die Neurochirurgin Jocelyn Bloch ist begeistert.
Dieses Projekt zeigt etwas völlig Neues, das keine Science Fiction mehr ist, sondern wir können den Menschen mit einer Rückenmarksverletzung wieder Hoffnung geben.
Hoffen wir, dass möglichst viele Menschen von der Technologie profitieren können. In unserer heutigen Folge geht es auch um eine Technologie der Zukunft, das Metaverse. Viel Spaß mit der aktuellen Folge.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Thomas Lorenz ist heute bei uns, Co-Gründer und Co-CEO von Journey. Hi Thomas, schön, dass du da bist.
Hallo ihr beiden.
Hallo.
Mal wieder ein Diplom-Betriebswirt, der aber schon mit 18...
Da gibt es so wenige von.
Seine erste Eventfirma gegründet hat.
Ich bin auch einer, also ich muss, ich kann nämlich auf mich selbst einschalten.
Ja, genau. Aber ich glaube, vor dem Studium schon mal eine Eventfirma gegründet, dann einige viele Stationen gehabt, die kann ich nicht alle aufzählen, aber unter anderem bei einem Veranstaltungstechnikanbieter, Marketing-Event unterwegs gewesen, Strategieberatung für Boutiquen, klingt auch spannend. Ja, und eine B2B-Mode-Plattform und die wiederum, beziehungsweise 2019 dann als Managing-Partner bei einem Forschungsinkubator für künstliche Intelligenz, Design und neue Technologien eingestiegen. Das wiederum ist dann ja letztlich in Journey. Mhm. Ja, oder wurde zu Journey dann irgendwann. Und das ist eine Metaverse-as-a-Service-Plattform.
So. Gibt's Diplom-Betriebswirt überhaupt noch? Nee, ne?
Nee.
Da kann man ungefähr abschätzen, wie alt du bist, glaube ich. Weil Diplom-Betriebswirt gibt es ja schon lange nicht mehr, ne?
Also lass mich so sagen, ihr habt euch ja auf diese erste Gründung, die ja eine Weltfirma damals berufen, da war ich 18, jetzt seitdem sind 23 Jahre vergangen. Also könnt ihr euch ausrechnen, wie alt ich jetzt bin.
Okay.
Und da gab es auch noch Diplom-Betriebswirte, ja.
Da gab es die noch, okay. Wann habe ich? 95 oder so, ja.
Ja, Meta, das Facebook-Meta, hat ja das Metaversum, hat dem ganzen Thema ja nochmal so einen, sag ich mal, Bekanntheitsgrad oder so einen Schub gegeben. Habt ihr da mal so eine Dankeskarte Richtung Mark Zuckerberg geschickt? Weil ihr wart ja 2019 dann nochmal was früher dann dran.
Ein bisschen früher, leicht früher.
Wir waren früher dran. Wir hatten gegründet im März 2020. Ja, und das hieß dann Journey und haben uns im August 2021 zu Journey-The Metaverse Company umbenannt, einfach um ein bisschen mehr snackable zu machen, was wir tun, nicht wissend, dass 2 Monate später Mark Zuckerberg auf die Bühne gehen würde und dann verkünden würde, dass die Zukunft des Internets im Metaverse liegt, von der deswegen den Tech-Konzern umbenennt. Ich hatte damals einen LinkedIn-Post, den kann man noch heute noch nachsehen, veröffentlicht, nämlich meine Umbenennung 2 Monate vorher und seine Umbenennung nebeneinander gestellt habe und geschrieben habe, okay, Mark, challenge accepted. Und we're still on it, I would say. Es war auf jeden Fall ein Riesenboost, den man als junge Firma aus Awareness-Sicht niemals bezahlen könnte, aus globalen Level. Also es war wirklich ein riesen Market-Pull, der dann auf uns zukam. Weil als das verkündet wurde, hatte Facebook faktisch ja nicht wirklich eine Lösung eine ernsthafte. Haben sie auch bis heute nicht. Wir hatten die aber damals schon. Ja, und wir haben damals auch schon, wir hatten immer schon Coplay auf unserer Metaverse-Lösung live. Ja, im Zuge dessen waren halt dann ganz viele Anfragen.
Ach, ihr wart das?
Mhm. Okay. Und dann gab es natürlich wahnsinnig viele Presseanfragen, ja, von New York Times bis CNBC. Da kommst du sonst auch nicht ran, wenn du ein Jahr vorher eine Firma gegründet hast. Und natürlich ein Riesenpull von allen Unternehmen weltweit.
Danach ging es ja mit Meta und Zuckerberg zumindest in den letzten, jetzt muss ich mal kurz mal überlegen, so im letzten Jahr ein bisschen bergab, das wurde sehr ruhig und bis hin zu, kann er es durchhalten, geht da dran zugrunde. Und jetzt habe ich gelesen, die letzten Wochen, Monate ging es wieder deutlich bergauf. Also habt ihr dieses Tal der Tränen und Auf und Ab auch mitgemacht in dem Thema oder war das jetzt so ein Meta-Zuckerberg-Problem?
Das ist vor allem ein Problem für drei Parteien und nicht für uns. Die drei Parteien sind einmal Meta mit einer Vision, in vielleicht 7 Jahren massenreif zu werden mit einem Hardware-Device, aber bis dahin weiß keiner. Die zweite Gruppe, für die dieser Meta-Winter, von dem man gerade spricht, glaube ich, wirklich hart war, ist natürlich alles zum Thema NFTs und Krypto, ja, was natürlich 2021, 2022 ein Riesenhype war, aber nie wirklich Substanz hatte. Das ist zusammengebrochen. Und das dritte sind Plattformen, aka New Versions of Second Life, die haben immer noch genauso schlimm aussehen, wo man Land kaufen konnte. Also die drei Sachen sind
Decentraland zum Beispiel, ne?
Die Decentraland und Sandbox und so. Da die hatten einen riesen Hype 2021, 2022, all diese Themen, ja. Aus meiner Sicht hatten die nie Substanz und die sind jetzt ein bisschen in sich zusammengefallen. Und ich weiß nicht, wer da wirklich dem nachtrauert, außer diejenigen, die eben NFTs damals gehalten und nicht rechtzeitig verkauft haben. Das ist ja, wenn man mal genauer hinguckt, auch alles geil. Also Diplom-Betriebswirte haben sich von Anfang an, glaube ich, gefragt, was das jetzt soll. Ja,
so, ja. bei Second Life schon gefragt.
Ja, aber da sind wir ja bei Thomas, sorry, bei einem ganz guten Punkt, ne? Also es gibt ja immer noch 1000 Umfragen, ne? Studien, tralala, ne? Und ich habe jetzt eine heute gefunden, da ist eine repräsentative Umfrage im Moment, dass wohl nur 14% der Menschen in Deutschland glauben, dass sich das Metaverse als Technologie durchsetzen wird. Gibt es eine andere Umfrage, wirst wahrscheinlich eine andere Antwort bekommen, aber nichtsdestotrotz erstmal vielleicht diese grundsätzliche Frage, warum?
Und glaub mir, die Frage höre ich oft. Und die höre ich vor allem deswegen oft, weil natürlich die öffentliche Wahrnehmung sehr eng verknüpft ist mit den drei Themen, die ich vorher genannt habe. Ja? Mhm. Und da stelle ich mir auch die Frage, warum. Mhm. Wo ich mir aber keine Frage stelle, warum, ist bei Folgendem. Und da geht es darum, dass, ich fange mal so an. Goldman Sachs, McKinsey und all diese Unternehmensberatungen, ja, sagen, das Metaverse wird ein 5-Trillion-Dollar-Market, 8-Trillion-Dollar-Market, whatever. Woher stützen sie diese Marktprognose? Auf der Annahme, dass ein gewisser Teil der digitalen Ökonomie, wie wir sie heute kennen, aka das Internet, immersiv wird. Okay? Immersiv, interaktiv, erlebbar.
Erlebbar.
Faktisch, also die Goldman Sachs-Studie sagt, circa ein Viertel wird über die nächsten 10 Jahre des Internets, wird über die nächsten 10 Jahre irgendwie interaktiv, immersiv. Das bedeutet, nicht jeder Use Case wird 3D und interaktiv immersiv, aber einer von 4. Mm. Und ich kann euch sagen, das deckt sich mit dem, wie wir bei Journey den Markt auch wahrnehmen, wenn man sich in verschiedene Use Cases reindenkt. Ich gebe euch 3 Beispiele. Gerade eine immersive E-Commerce-Erweiterung für Klinik rausgebracht. Klinik, Teil der Estée Lauder-Gruppe in New York. Mhm. Du bist auf der Website von Klinik, ganz normales E-Commerce-Shopping, ja, und an gewissen Touchpoints der User-Journey hast du die Möglichkeit, additiv zu dem einfachen Add-to-Bag, die Marke, die Historie.
Zu dem einfachen was?
Zu dem Standard-E-Commerce, ja, hast du die Möglichkeit, in interaktive Produkt- oder Service-Aktionen einzutauchen. Und die Metriken, wir reden hier von Average Order Volume und von Conversion Rates, von Add-to-Bag, steigen um mehr als 50%, wenn ein Nutzer eine User-Journey hat, die immersive Komponenten beinhaltet. Okay? Ich sage nicht, dass Amazon komplett ersetzt wird, weil da ist auch vieles sehr sinnvoll aufgesetzt, aber es ist...
Das wäre eine schöne Schlagzeile gewesen.
Aber ich kann euch sagen, es wird besser performing E-Commerce-Seiten in Zukunft geben, wenn sie interaktive Komponenten inkludieren. So, ist das jetzt Metaverse? Verkaufen wir hier Land? Nee, wir verkaufen neues Medium neben Text, JPEG und Video. Interaktive, immersive Website-Komponenten faktisch. Und die performen einfach gut bei kommerziellen Cases. Die performen auch gut bei Corporate-Cases wie einem Employer-Branding-Experience oder einem Recruiting-Experience. Und die performen auch gut im Industrial-Kontext wie einem Digital Twin einer Fabrik oder Produktkollaboration.
Ich glaube, ihr müsst auch ein bisschen an der Übersetzung arbeiten. Die Begrifflichkeiten, ne, die kennen viele dann auch nicht. Ich glaube, das schreckt auch viele ab. Du hast jetzt im letzten Halbsatz hast du drei Begriffe genannt, da müsste man drüber nachdenken, die müsste man erstmal dem normalen Menschen übersetzen, was das bedeutet. Ne? Man kann es vom Englischen ins Deutsche übersetzen, aber häufig weiß man trotzdem nicht, was damit gemeint ist. Ne?
Es ist lustig, dass du sagst, ich hatte mich im Vorfeld mit dem Team besprochen, dass ich großen Respekt davor habe, einen deutschen Podcast aufzunehmen, weil wir ausschließlich fast zu 90% Englisch sprechen in dieser Firma. Also wir haben auch zum größten Teil globale Kunden, weil natürlich gerade in den USA oder im Middle East dann eine deutlich größere Nachfrage und Dynamik dahinter ist als im deutschen Markt. Ja. Und wir haben auch ein globales Team verteilt über alle Kontinente. Deswegen fällt es mir schwer, überhaupt deutsche Begriffe für vieles zu finden, von der
wir
reden.
Ja, nee, wir kennen das hier im Aus auch. Das Marketing-Sprech ist natürlich sehr speziell. Ne? Ihr habt da Begrifflichkeiten, die sind so im Standard und dann kommen die so raus. Ne? Und viele Menschen können damit vielleicht nicht. Wir wissen ja, dass viele Menschen nicht mal mit dem Begriff Metaverse so richtig definiert ist der ja gar nicht, noch nicht. Ne, den gibt es in Büchern, das sind die Grundlagen dieses Begriffs. Da ist irgendwie spielt das Thema Universum eine Rolle und Meta. Von daher wissen ja viele Leute nicht mal damit, was anzufangen. Und da fängt es ja schon mit an. Ne? Was ist überhaupt das Metaverse? Was siehst du unter dem Begriff Metaverse? Was stellst du dir da vor drunter?
Das ist eine tief philosophische Frage, bei der, glaube ich, keiner den Anspruch haben darf, die finale Wahrheit zu sagen. Das kann man nicht sagen. Für uns, für in meiner Definition ist es eine organische Weiterentwicklung des Webs, wie wir es kennen, um einen interaktiven, immersiven Layer.
Interoperabel
kommt häufig. Bin ich mir gar nicht so sicher, ob das zwingend eine Voraussetzung sein muss. Die Lehrbuchmeinung zum Metaverse führt das als Bullet Point auf. Kann ich sagen, für viele der Use Cases, die wir sehen, ist es keine zwingende Voraussetzung, damit das gut funktioniert und wirklich Mehrwert schafft. Ja, für Nutzer und Unternehmen. Interoperabilität bisher. Ist aus meiner Sicht der überbemerteste Kriteriumsbegriff in der Metaverse-Diskussion.
Also ich persönlich finde ihn wichtiger zurzeit noch als die Immersivität, weil die ist technologisch für mich noch nicht da, so in dem Sinne. Weil da fehlen mir noch die Hardware-Komponenten, die mir das ermöglichen, eine wirkliche Erlebbarkeit. Ich sehe eher noch die Krücke, 1000 Millionen Passwörter, Avatare, die ich mir theoretisch machen muss. Oder, dass ich eben für jeden Anwendung muss ich mich neu anmelden, muss mir erstmal eintauchen, muss meine Kontodaten hinterlegen. Das nenne ich halt Interoperabilität, die noch nicht existiert in dieser Welt. Nicht mal zwischen Twitter und Facebook kann ich hier hinterher springen, ohne mich neu anzumelden oder irgendein Foto mitzunehmen und. Also das sehe ich persönlich eher zwingend als die andere Geschichte.
Ja, verstehe ich. Kann ich nachvollziehen. Du hast ja gerade aber dich auch auf zwei sehr erfolgreiche Geschäftsmodelle des Web 2 berufen, Facebook und Twitter, glaube ich, die ja auch ohne Interoperabilität zu einem riesigen Milliardenerfolg wurden. Das hieß also, es geht auch ohne. Ja. Und die Immersivität ist für mich das sagen wir so, das entscheidendste Unterscheidungskriterium zwischen dem Web 2 und dem immersiven Web 3, in das wir jetzt eintreten. Ich stimme dir übrigens zu, dass natürlich die komplette Immersivität, die man sich immer so Ready Player One-mäßig vorstellt oder die auch Mark Zuckerberg in seinen Promotion-Videos versprochen, aber natürlich bis heute absolut nicht halten konnte, ist ein Zukunftsszenario. Heißt das, dass wir in den Touchpoints die wir heute eben haben. Milliarden Menschen verbringen nur mal 7 Stunden pro Tag am Smartphone oder auf dem Computer, dass wir da nicht so immersiv werden sollten, wie es dieses Medium zumindest zulässt. Ja, das glaube ich nicht. Also woran ich glaube, ist, es muss nicht einen harten Cut geben zwischen dem Web 2 auf dem Smartphone, flat, ja, und einem immersiven Web 3, das dann erst in 7 Jahren auf einer Brille stattfinden kann. Das Anfang, heute, im Web.
Ah, das heißt, gut, dann ist das so die Anfänge vom Immersiven. Jetzt auch, bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel Klinik. Könnte ich denn jetzt theoretisch schon, wenn ich jetzt Early Mover wäre und hätte irgendwie eine VR-Brille oder was weiß ich, oder wenn Apple dann irgendwann mal um die Ecke kommt mit seiner Mixed-Reality-Brille, wer weiß, ne, soll ja bald kommen, hätte ich dann nochmal mehr ein anderes Erlebnis oder müsst ihr dann wieder draufsatteln? Oder geht das dann mit jeder Brille oder ist das dann wieder abhängig und Fragen über Fragen?
Ich glaube, warum Journey weltweit ganz erfolgreich ist in der kurzen Zeit, ist, weil wir nicht auf neue Hardware setzen und auf Brillen, sondern einfach so das immersivste Erlebnis, das möglich ist, im Browser ermöglichen. Ja, damit machen wir eigentlich das Thema immersives Web, Metaverse, massentauglich, weil die Brillen hat nun mal keiner. Die sind clunky. Die sie haben, ziehen sie einmal im Monat für 10 Minuten auf. Ja, und das wird sich auch mit einem $3,000 neuen Apple-Device nicht massiv ändern. Da werden wir auch nicht zu einem Milliarden Massenpenetration kommen. Dazu müssen noch 3 Sachen passieren. Zum einen eine technische Innovation, die auch mit dem ersten Apple-Device wahrscheinlich nur begrenzt erreicht wird. Zum zweiten eine Marktpenetration. Das muss ja auch erstmal gekauft werden von 100 Millionen Menschen. Und zum dritten eine kulturelle Adaption. Nur weil wir die dann haben, heißt es ja nicht, dass wir diesem Meeting auf einmal alle mit diesen Brillen sitzen. Ja. Und all das sehe ich die nächsten 5, 7, 10 Jahre einfach überhaupt nicht kommen.
Ich auch nicht.
Und aber was ich sehe und schon sich heute in Metriken niederschlägt, ist, dass es schon Sinn macht, gewisse Teile des Internets, zum Beispiel E-Commerce, Teile der E-Commerce-User-Journey interaktiver zu gestalten, immersiver. Ja, und deswegen liegt die wirkliche Innovation eigentlich darin, das Web im Browser, auf dem Smartphone und im Computer so immersiv zu machen, wie es nun mal heute geht und auf diesem Screen. Ja, und das meine ich auch damit, wenn man jetzt sagt, müssen wir jetzt hier, wann ist denn endlich das Gerät draußen, das die Immersivität ermöglicht? Well, let's use what we got. Ja, yeah, let's get started. Ist es das Immersivste, was wir jemals sehen werden in unserem Leben? Nein. Kann man damit schon mal anfangen, weil es gut funktioniert? Ja, 100%. Alle Metriken, die wir haben, zeigen, dass die Menschen es wirklich mögen, ja, in Interaktion zu treten und immersiv, wenn es gut gemacht ist und nicht so aus wie die Second Life vor 15 Jahren.
Kann man jetzt, um mal die Leute mitzunehmen, ich vermute mal, dass 98% noch nicht auf der Webseite von Klinik waren und sich das angeschaut haben, sondern was ist denn da möglich jetzt, wenn ich die Klamotte dann in 3D drehen kann? Das gibt's ja schon auf anderen Plattformen auch. Oder spiele ich dann ein Spiel und kriege dann einen Joker und kann mir da was kaufen? Also, was gibt's da? Ich habe es mir persönlich noch nicht angeschaut, aber du kannst ja jetzt mal sagen, was da so alles möglich ist. Vielleicht 2 Beispiele oder so.
Jetzt bleiben wir mal beim E-Commerce-Beispiel, weil das, glaube ich, am anfassbarsten ist und jeder sich daraus was vorstellen kann. Mhm. Und wir skizzieren ein fiktives Beispiel von einem zukünftigen Amazon, okay? In einem Amazon, wo du weiterhin so kaufen kannst, wie du es heute machst. Oder an gewissen Teilen der Website in ein immersives Einkaufserlebnis tauchen kannst. Das bedeutet, ein Teil der Website ist nicht ein JPEG oder ein Video, das du dir passiv anschaust, sondern du kannst neben Michael Jordan als Avatar stehen. Ja, Michael Jordan spricht mit dir, basiert auf einem AI-Model Text-to-Voice und du kannst mit dem interagieren und er berät dich zu dem Sneaker, der am besten zu dir passt.
Aber ich mach das über Schrift oder kann ich auch mit ihm reden?
Du kannst mit ihm reden oder über Schrift. Text Voice oder Voice to Voice.
Das gibt's jetzt schon, ja? Oder habt ihr jetzt mit Generative AI das quasi jetzt frisch gemacht? Oder das gab's schon vor einem Jahr, oder?
Wir haben schon vor 3 Jahren mit Generative AI angefangen, schon vor Journey. Und sind da konstant dabei, immer die neuesten Dinge zu integrieren. Jetzt die letzten Monate natürlich ganz viel auch mit dem sämtlichen Innovationen, die um ChatGPT herum entstanden sind, die in zu übersetzen in ein immersives, interaktives 3D-Erlebnis auf Webseiten.
Jetzt ist ja die These, dass wer erfolgreich sein will in Zukunft als Marke, muss seine Webpräsenz in diese Richtung bewegen. Wie kompliziert ist das denn? Also wie schnell kriegt man das denn hin?
Es ist ziemlich kompliziert für uns und sehr einfach für unsere Markenpartner, weil wir seit 3 Jahren diese Metaverse-as-a-Service-Plattform aufgebaut haben. Ist auch weltweit, also es ist halt ein Patent drauf und die ermöglicht innerhalb von 2 Monaten sind unsere Partner live auf ihren Webseiten mit dem ersten interaktiven immersiven Erlebnis.
Aber das heißt, ich meine, man bräuchte ja wirklich, also klar, du brauchst irgendwie Entwickler, Programmierer, aber eigentlich bräuchtest du ja auch Designer und Leute, die, keine Ahnung, ins Kreative denken, ne? Und wie mache ich die Optik und sollte die Blumenvase links stehen oder rechts stehen?
Ist das wie ein Baukasten dann, wie die Web-Baukasten 2.0? Das ist quasi ein 3.0. Also ich wähle mir einen Avatar aus, Michael Jordan, wie du ja gerade das Beispiel gesagt hast, du sagst, ich will Schuhe verkaufen und ich möchte gern dieses und jenes noch haben, Räumlichkeiten. Oder? Wie läuft's?
So in etwa, okay. Genau. Also die Entwicklerbasis, die, wie gesagt, da arbeiten wir jetzt seit 3 Jahren konstant dran. Das ist auch eine wirkliche Tech-Innovation, die wir da gebaut haben. Und ihr habt natürlich total recht, das braucht auch Kreativleistung und Designer. Aber auch da kann man viele Effizienzen heben, ja, und mit Templated-Lösungen arbeiten, die es deutlich schneller ermöglichen, Dinge live zu kriegen in der AAA-Qualität, die eben sonst nur Fortnite halbe Milliarde Investment möglich macht. Mhm.
Und welches Land ist so Vorreiter? Also es gab ja, keine Ahnung, zum Beispiel in Asien war ja ganz früh schon so Live-Shopping irgendwie. Also ich meine, wir hatten früher hier Teleshopping, aber die haben dann irgendwann so Live-Shopping im Netz gemacht. Und das ist bei uns, keine Ahnung, habe ich das Gefühl, gibt es das so langsam bei About You und so, dass sie so Live-Sessions machen. Aber ist da ein bestimmtes Land, eine Region besonders Vorreiter im Metaverse Webseiten machen?
Also es wird euch nicht überraschen, gefühlt Deutschland ist es nicht.
Ja, ja. Das habe ich jetzt gedacht.
Das glaube ich nicht.
What a surprise auf Englisch. Wir sehen eine riesen Traktion in den USA, in Middle East, auch in Dubai. Da sind es ja sogar Staatsresort geworden, dass man 4 Milliarden im Metaverse schaffen will. Da ist wirklich, da passiert extrem viel. Und natürlich in China oder auch merken wie Singapur und Philippinen ist wirklich eine große Adaption auch der Zielgruppen dort vor Ort. Wir haben zum Beispiel einmal mit H&M zusammen ein virtuelles Shopping-Experience mit Konzert mit einer philippinischen Boyband gemacht. Das war das Top-Twitter-Thema in den Philippinen Nummer 1. CNN Philippinen hat darüber berichtet. Und wir hatten über 98% Net Promoter Score zu diesem Erlebnis in den Philippinen, weil das natürlich von der Zielgruppe extrem adaptiert wird. Das hast du hier in Deutschland natürlich nicht. Also deswegen mussten wir auch ganz früh international gehen mit der Firma.
Ja, das meine ich nämlich, weil ihr habt ja schon 85 Mitarbeiter, was ja dann wiederum, finde ich, recht wenig ist, auf 5 Offices dann verteilt. Wo seid ihr überall?
Ich glaube, mittlerweile sind wir, glaube ich, fast schon 100. Aber es macht auch keinen großen Unterschied.
Wir
sind
mit 8-stelligem Umsatz. Das ist ja schon ganz
gut. Wir haben das Headquarter in Berlin. Wir haben Stockholm, Kapstadt, Dubai und New York.
Okay. Ich wollte nochmal auf die neuesten Entwicklungen. Ihr habt zwar gesagt, ihr habt schon frühzeitig mit Generative AI angefangen, aber nicht jetzt mit die Entwicklung. Und ich versuche alles mitzubekommen, Man kann gar nicht so schnell schauen, wie die Entwicklung vorangeht gerade. Und gerade im Open-Source-Bereich, was sich da tut, wenn die geballte Kreativität der Menschen jetzt auch auf KI zurückgreifen kann, und zwar eine, die nicht den Luxus hat, dass man da riesen Maschinen braucht, sondern es gibt ja inzwischen auch die Billig-Chat-GPT-Variante mit 2 NVIDIA-Grafikkarten und schon geht das voran. Mhm. Und die basteln da echt coole Grafikanwendungen, 3D auch und so weiter. Läuft euch da nicht, also hast du nicht die Befürchtung, dass da euch welche rechts überholen können? Mit einfachen Mitteln, wer hat nicht gerade jetzt gesagt, brauchen wir überhaupt noch Entwickler? Weil da geht ja einiges an Automatisierung, ne, über ChatGPT und Co.
Absolut. Und wir versuchen hier, also natürlich, wir sind ja per DNA da sehr vorne dran. Also unsere 100 Leute tauschen sich auch jeden Tag konstant auf Slack zu allen Innovationen aus, die da kommen. Also wir sind da wirklich ganz vorne dran und versuchen, den Markt zu kuratieren und die sinnvollsten Lösungen auch zu implementieren direkt. und natürlich auch eigene Effizienzen konstant zu heben, um dann noch besser abzuliefern. Worauf spezialisieren wir uns? Wir sind die führende, wie gesagt, Enterprise Metaverse as a Service Solution. So, also wir sind auch integrierbar mit deinem SAP-System und deinem E-Commerce-System und so weiter. Ja, da brauchst du auch ganz viele Data Compliance Themen und all das. Okay. Das kannst du jetzt Open Source nicht so machen. Ja, wir sind eine Enterprise Lösung, die quasi Webseiten von Unternehmen immersiv erweitert. Und da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Ganz im Gegenteil. Für uns liegt eine große Chance drin, konstant eben diese Innovation in Unternehmensstrukturen noch reinzukriegen. Ja, indem wir es eben kuratieren und auf Enterprise Level sinnvoll zum Beispiel für E-Commerce oder für Corporate Cases oder für Digital Twins zu adaptieren.
Und werdet ihr, ich wollte erst fragen, so, wieso der Anteil ist von, sagen wir jetzt mal, eher so im E-Commerce-Bereich von Seiten, die jetzt schon in die Richtung gehen. Er ist wahrscheinlich noch sehr gering, aber was erwartest du so für eine Wachstumsrate?
Ja, also absolut noch sehr gering. Ganz ehrlich, wir sind da wirklich am Anfang der Entwicklungskurve. Ich habe eingangs mich berufen auf die 25% des Webs der digitalen Ökonomie, von der Goldman Sachs oder McKinsey sagen, das wird über die nächsten 10 Jahre so kommen, und das halte ich für realistisch. Hm. Vielleicht sind es auch nur 10, vielleicht sind es auch 30%, einfach weil die Metriken wirklich gut funktionieren. Das ist keine Vision, sondern wir können jetzt in den Cases, die wir live haben, nachweisen, dass es besser funktioniert als die Alternative. Ja, und das ist natürlich ein Killer-Pitch, der sehr gut im Markt resoniert und eher dadurch gebremst wird, dass Unternehmen halt politisch oft langsam agieren. Ja, oder ihr wisst ja, im Enterprise-Segment sind einfach Entscheidungswege sehr lang. Und das ist eher der bremsende Faktor, nicht, dass es nicht sinnvoll ist. Das ist ungefähr so, stellt euch vor, ihr hättet eine Website und da wäre nur Text drauf. Und irgendjemand hat erfindet, dass da auch ein Bild vielleicht gut funktionieren könnte. Mm. So ist es eigentlich, ja. Und dann kannst du sagen, okay, stellt euch vor, ich habe ein Bild. Ach, ich kann ja auch ein Video einbinden. Ist das eine gute Idee? Ja, wahrscheinlich schon. Und jetzt kommt die nächste Evolution. Ist es eine gute Idee, dass ich mit dem Video vielleicht auch irgendwie interagieren kann? Ja, so, das ist, sonst funktioniert einfach. Menschen mögen das.
Wir haben ja immer eine Schlussfrage. Schulnoten 1-6, wie du siehst. Ich würde es auf den wirklich deutschen Raum mal beziehen, dann in dem Fall, ihr habt zwar einige Unternehmen aus Deutschland, was ich hier lese, H&M, Siemens, WMF oder so, aber
H&M ist nicht deutsch, aber egal.
Das ist Schweden, ja. Genau, ist Schweden, ja.
Schweden, ja. Nee, dann, wo war ich denn jetzt? Weil wir gerade auch die E-Commerce-Zahlen haben, von Otto hat man jetzt, da geht's zurück, die haben ja mit About You relativ großen Player und auch einen, der vorangegangen ist mit neuen Konzepten. Aber mal so allgemein gesprochen, wie siehst du da die deutschen Unternehmen? Gehen die das Thema mit oder sind wir da quasi noch ganz, ganz weit hinten weg und da müsste noch richtig was passieren, dass wir irgendwie vorne mitspielen?
Als Schulnote, ne? Also.
Ich habe Gott sei Dank einen ganz guten, objektiven, globalen Blick aufgrund dessen, was wir da tun. Ich gebe den deutschen Unternehmen eine 4.
Okay. Was müsste noch passieren?
Bei euch anrufen.
Nein,
muss ja, du sagst ja, die Wege sind lang, das dauert und so, Entscheidungsträger, oder sind die noch gar nicht so weit, diese Entscheidung zu treffen?
Naja, erstmal haben wir, es ist ja wahrscheinlich ein konstantes Thema auch bei euch. Wir haben einfach kein Innovationsmindset in den deutschen Unternehmen, sondern ein bloß keine Fehler machen Mindset. Und das steht Innovation grundsätzlich im Weg, ja. Und zum Zweiten, glaube ich, ist eine riesige, das ist auch ein bisschen auf Aufgabe von uns hier als Journey und anderen Marktbegleitern, ist natürlich auch noch eine große Education-Beratungsleistung nötig, um überhaupt zu erklären, was damit möglich ist. Weil, wie ihr richtigerweise sagt, viele wissen ja gar nicht, was jetzt geht. Das ist auch nicht überraschend, weil es wirklich neu. Ja, das ist, aber es geht jetzt. Hier kommen einige grundlegende technologische Innovationen zusammen, die ein komplett neues Web-Erlebnis jetzt ermöglichen für Unternehmen. Jetzt, und es performt gut. Und das muss erstmal auch als im Markt überhaupt erklärt werden. Ja.
Ja. Das ist ja damit heute geschehen.
Genau.
Unser Podcast. Danke, Thomas Lorenz.
Danke.
Vielen Dank euch.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.